herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz, der Podcast für alle Immobiliensachverständigen und die, die es mal werden wollen. Ich freue mich ganz sehr, oder wir freuen uns ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Patrick, magst du auch mal ein paar grüßende Worte an unsere Zuhörer wenden?
Moin.
Ja, moin von uns allen an euch alle da draußen. Wir wollen heute das Thema Gewerbe oder Nichtgewerbe, das ist hier die Frage, einmal genauer mit euch behandeln, weil das ein ganz elementares in der Gründung eines Sachverständigenbüros ist. Die Eigenheiten und die Vor- und Nachteile werden wir euch gleich ausführlichst erläutern und hoffen, dass ihr dann aus der Folge eine ganz super Entscheidung für eure steuerliche Organisation des Büros treffen könnt. Aber wieder ganz zu Beginn, Patrick, was ist dein Wochenhighlight für diese Woche?
Gibt's keins.
Frustrierend.
Glaube ich. Frustrierend, ne? Mein Wochenhighlight, Anne, ist, dass ich diesen Podcast mit dir aufnehme. Ich muss dir mal an dieser Stelle sagen, und das ist so überhaupt nicht abgesprochen, Anne, du bist großartig. Du machst das wirklich großartig. Danke für deine Arbeit, danke für deinen Einsatz. Danke, dass du dich hinsetzt und all diese Dinge fertig machst. Du bist großartig und wertvoll.
Das ist sehr, sehr schmeichelnd. Vielen lieben Dank. Kann ich natürlich zurückgeben, aber vielleicht kann ich mein Wochenhighlight erzählen. Das geht so in Richtung Auftraggeberpotenziale. Ich habe tatsächlich einen ganz, ganz tollen Referentenvertrag diese Woche zugeschickt bekommen für eine Akademie, für die ich jetzt als Fachreferent tätig sein darf. Ja, das war mein ganz großes Wochenhighlight. Grüße gehen raus an alle Existenzgründer da draußen. Es gibt ganz, ganz viele Highlights auf diesem Weg bei dem, finde ich, coolsten Job der Welt. Und es lohnt sich, dran zu bleiben, auch wenn es mal, wie wir vorhin gesagt haben, vielleicht kein konkretes Wochenhighlight gibt. Egal.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke. Danke, also ich freue mich sehr. Und hoffe, es wird was draus und freue mich auf die Zusammenarbeit dann in dem Bereich, genau.
Anne, erzähl mal, bist du Freiberuflerin oder bist du Gewerbetreibende?
Ich bin Freiberuflerin, das hat...
Oh, dann haben wir was gemeinsam.
Oh. Nicht nur die Bankausbildung. Du, okay. Das hatte aber tatsächlich... Ja, für mich hat es finanziell, also was heißt finanzielle Gründe, es hat ja Vorteile, zu denen kommen wir ja wahrscheinlich nachher noch. Ich stand vor der Wahl, wie organisiere ich mich, und es ist ja so, dass im Paragraph 18 im Einkommensteuergesetz sämtliche Berufe organisiert oder festgeschrieben sind, die sich als Freiberufler definieren können. Das sind meistens die sogenannten wissenschaftlich tätigen Berufe oder die beratenden Berufe, aber auch Physiotherapeuten, Journalisten, Künstler gelten als freie Berufe und sind dann vom Finanzamt halt berechtigt, diesen Titel zu führen. Sachverständige sind tatsächlich ein Grenzbereich. Die stehen nicht in diesem Paragraph 18 mit drin und müssen, wie du es ja schon mal in einer unserer früheren Folgen erwähnt hast, so ein bisschen differenziert betrachtet werden. Ja? Also man geht dann zum Finanzamt oder man nimmt seinen Elster-Fragebogen oder ähnliches, also so modern das halt möglich ist, und schickt dem Finanzamt dann die Meldung, dass man jetzt diese freiberufliche Tätigkeit aufgenommen hat. Wartet ab und dann gibt es zwei Ausgangsmöglichkeiten. Die erste ist natürlich die viel schönere. Man bekommt seine Steuernummer zugeschickt und Feierabend. Die zweite, und die hatte ich tatsächlich auch, dass das liebe Finanzamt sich erstmal erkundigt, dürfen Sie denn überhaupt den Titel Freiberuflerin tragen? Weil einfach der Eigenschaft der Freiberuflerin eine akademische Vorbildung vorgeschrieben sein muss. So, ich bin jetzt tatsächlich keine Akademikerin, habe aber nach der Bankkauffrau ein paar Weiterbildungen gemacht, also ich bin Immobilienfachwirtin und Betriebswirtin und konnte, das ist ja das Dankbare an unserem Weiterbildungsspektrum in Deutschland, über den deutschen Qualifikationsrahmen nachweisen, dass jetzt zum Beispiel der Betriebswirt dem Master gleichgestellt ist. So, das habe ich dann alles dem Finanzamt zugeschickt, konnte auch noch mit nachweisen, dass ich gerade die auch Sachverständigenausbildung durchführe. Damals war ich noch nicht fertig. Und tatsächlich hat es dem Finanzamt anstandslos ausgereicht und ich habe gleich danach meine Steuernummer bekommen. Das ist, wie soll ich denn sagen, gleichgesetzt der Gewerbeanmeldung, wie man es jetzt aus dem gewerblichen Bereich kennt. Mhm. Und konnte dann damit arbeiten. Wie sieht es bei dir aus? Ach, du hast ja schon gesagt, wir haben es ja gemeinsam.
Genau, also bei mir war es aber auch so, ich habe das einfach behauptet. Also man muss sagen, ich habe ja kein Master oder so, aber ich habe meine Bankausbildung gemacht und hatte ja schon viele Jahre auch Berufserfahrung und habe das dann habe dann einen Fragebogen vom Finanzamt bekommen, habe die wahrheitsgemäßen Angaben dort gemacht und habe das weggeschickt und kriegte meine Steuernummer und bin seitdem als Freiberufler geführt, ja.
Und was sind die Vorteile dieser freiberuflichen Tätigkeit? Also ich weiß es, ich weiß nicht, ob es da draußen jeder weiß. Warum strebt man das so sehr an, Freiberufler zu sein?
Warum fragst du mich denn, wenn du es weißt?
Ja, weil du so ein schöner Sprecher bist und deine Stimme einfach viel schöner klingt.
Okay, liebe Anne, dann möchte ich dir das jetzt sehr gerne mal erklären.
Ja, bitte.
Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Also, der erste Vorteil ist, man muss nicht bilanzieren. Und es reicht eine Einnahmeüberschussrechnung. Und also immer, wenn man als Einzelkämpfer unterwegs ist, als Freiberufler, ne? So. Ist nicht bilanzierungspflichtig, Einnahmeüberschussrechnung reicht, spart man ein bisschen Geld beim Steuerberater. So. Hat aber auch, man hat auch die Möglichkeit oder die Chance, sein Einkommen direkt zu versteuern. Man muss es quasi nicht so versteuern, dass man einen Teil über die Gewerbesteuer zahlt und einen Teil über die Einkommensteuer, die dann oder wo dann die Gewerbesteuer teilweise wieder verrechnet wird mit der Einkommensteuer. Das Problem dabei ist, dass die immer halt oder ab einem gewissen Gewerbesteuerhebesatz nicht mehr ganz angerechnet wird, sondern nur anteilig und dadurch hat man einen etwas höheren Steueraufwand. So. Tatsächlich ist es aber auch so, das hätte ich gar nicht so gedacht, ich habe mal hier ein Gespräch mit der Kreditreform geführt. Da ging es darum, dass wir mal was schließen wollten. Und die Kreditreform hat mich angerufen, hatte ein paar Fragen. Und dann habe ich gesagt, habe ich eigentlich übrigens schon erwähnt, dass ich Freiberufler bin? Sagt er, oh nee, aber das ist gut, weil das macht das Rating gleich deutlich besser. Und dann sage ich, wie? Ja, also bei uns ist es so, dass das Rating deutlich besser wird, wenn Sie nicht selbstständig, also Gewerbetreibender sind, sondern wenn Sie Freiberufler sind, weil Sie dann in eine Berufsgruppe kommen von Menschen, die seltener kreditmäßig ausfallen.
Gut, das macht ja Sinn, wenn man sich ansieht, wer ansonsten noch als Freiberufler organisiert wird. Ne, Ärzte, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, das sind ja so die gängigen Freiberufler, die jeder kennt.
Genau, genau. Und das sind so, ich sag mal, die Hauptthemen, die Hauptpunkte. Alles andere weiß ich nicht. Also es gibt Nachteile tatsächlich, wenn man zum Beispiel so bei Cash- und Carry-Märkten, so Großhandelsmärkten, eine Karte haben will, dann muss man immer die Gewerbeanmeldung vorlegen oder muss man immer erklären, man hat keine Gewerbeanmeldung. Das verstehen die manchmal nicht. Ich hatte einen kleinen Kampf mit so einer großen deutschen Handelskette, bis die verstanden haben, dass eigentlich auch sowas reicht wie eine Visitenkarte oder so. Und genau was ähnliches hatte ich damals. Ich hatte mal vor lauter Panik hier so Corona-Soforthilfen beantragt. Konnte ich dann Gott sei Dank zurückzahlen, weil ich sie nicht brauchte. Aber da war es auch so. Da hieß es, man muss seine, also Pflichtunterlage war eine Gewerbeanmeldung. Und die gab es einfach nicht. Die konnte ich nicht hochladen. Das war auch ein kleiner Kampf. Vor allem, weil ich nicht der Einzige war, der das seinerzeit da beantragt hatte. Aber das sind so Punkte, das hat auch seine kleineren Nachteile, aber sonst ist es nicht dramatisch. Wichtig ist aber immer, bleibt im Dialog mit dem Finanzamt. Geht aber nicht davon aus, dass das Finanzamt jetzt konkret sagt, was Ambach ist. Denn ich habe festgestellt, dass gerade in der Einschätzung die Finanzämter doch sehr, ich sag mal, vorsichtig auch sind. Man muss da schon ein gewisses Standing haben. Ich würde da an der Stelle immer empfehlen, sich wirklich von den steuerberatenden Berufen vertreten zu lassen, das entsprechend zu klären. Die haben die meiste Erfahrung, die wissen auch eigentlich, was geht und was nicht geht.
Ja, aber Fakt ist ja eins, gerade als Existenzgründer versucht man da ja so ein bisschen die Kosten zu senken, wobei ich kann es auch nur empfehlen. Also wir haben uns jetzt auch mal, also wir erledigen tatsächlich, ich sage bewusst wir, weil mein Mann ist auch Freiberufler, wir organisieren unsere Buchhaltung selber, aber wir haben uns jetzt neulich auch mal eine Stunde zum Steuerberater gesetzt. Das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Dann zahlt man halt ein Stundenhonorar und kann einfach mal alle Fragen loswerden und bekommt da auch ja mal so ein paar Einblicke, wie es auch Finanzämter sehen, die man vielleicht über jetzt so angelesenes Halbwissen nicht unbedingt bekommt. Was ich aber noch ganz, ganz wichtig zu erwähnen finde, weswegen man sich auch für die Freiberuflichkeit entscheiden kann oder weswegen der Run auf diese Eigenschaft eigentlich so groß ist, man zahlt keine Gewerbesteuer. Also man zahlt tatsächlich faktisch einfach eine Steuerart weniger. Das ist das Angenehme, wenn man nicht Gewerbetreibender ist. Problem, wenn man sich jetzt die Nebentätigkeiten eines Sachverständigenbüros anschaut, dann ist es ja, glaube ich, nicht so selten, dass Sachverständige auch mit makeln. Ne? Und da ist aber wichtig zu erwähnen, das muss man trennen. Also Makelei ist nicht per Freiberuflichkeit zu organisieren. Da kommt man ums Gewerbe nicht drum rum. Sogar diese kleine Besonderheit mit dem 34c Gewerbeordnung, den man dafür benötigt. Aber die Trennung zwischen Makelgeschäft und Sachverständigentätigkeit ist ja eh nochmal eine sehr spezielle. Es muss ja eine Trennung geben. Einfach aufgrund der Tatsache, dass man diese gewerbliche von der freiberuflichen Tätigkeit abgrenzen muss. Und wie man das dann im Alltag organisiert, ja, das bleibt eigentlich jedem selber überlassen. Es gibt da so ein paar Tipps und Tricks, Ticks wahrscheinlich auch, wie man jetzt zum Beispiel auch seine Website dahingehend trennen kann zwischen der Sachverständigentätigkeit und der Maklertätigkeit. Hintergrund ist letztendlich der, dass man ja im Rahmen des Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb diese Trennung schaffen kann, um sich selbst halt dadurch keinen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Wie sinnig das ist, kann man jetzt diskutieren, weil ich sag mal, man hat ja vorher die Ausbildung gemacht, einfach weil man vielleicht noch eine bessere Marktkenntnis anbieten möchte als jemand, der sie nicht getan hat. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Lange Rede, kurzer Sinn. Freiberuflichkeit, gewerbliche Organisation ist wirklich eine Grundsatzentscheidung, die man treffen muss. Wo möchte ich hin? Was möchte ich vielleicht noch mit anbieten? Wenn ich parallel noch mit makeln möchte, muss ich dafür jetzt zum Beispiel noch ein separates Gewerbe anmelden oder organisiere ich alles als Gewerbe? Das ist aber, wie gesagt, eine individuelle Sache. Und ja, wichtig ist aber, dass man die Basics dafür kennt, um einfach eine gute Entscheidung treffen zu können.
Ja, ich glaube, dass auch wichtig ist, es geht halt nur als Einzelfirma. Ne? Also sowohl für Kapital als auch für Personengesellschaften gilt das Ganze dann schon wieder anders. Ja? Und es geht halt immer hier auch darum, wenn ich zum Beispiel meine Haftung begrenzen möchte, ja, über eine GmbH und GmbH und KKG und sowas, dann muss ich mir das auch überlegen, weil da geht dann quasi nur der Gewerbefall. Ne? Das geht nicht. Also was wir hier jetzt nicht machen wollen und können, ist irgendwie Steuerberatungspodcast zu machen. Aber diese Frage ist eine ganz entscheidende und deshalb greifen wir sie auf und empfehlen da auch immer wirklich, sich steuerlich beraten zu lassen. Ja, am Anfang der Selbstständigkeit möchte man gerne Kosten sparen. Kosten sparen heißt aber nicht, dass man sein Geld nicht sinnvoll investiert. Und in eine gute, vernünftige Existenzgründungsberatung, die kriegt man ja teilweise sogar auch kostenfrei bei den Industrie- und Handelskammern und kann sich da beraten lassen. Anne macht gerade große Augen. Ja, tatsächlich.
Nein.
Ich bin ja Vollversammlungsmitglied und ich muss sagen, doch, das gibt es auch.
Ja, ich sag mal, ich hatte auch Kontakt zur Existenzgründungsberatung. Was ich da wirklich sehr empfehlen kann, ist die Gründerplattform vom Wirtschaftsministerium. Also die ist wirklich super. Man merkt nur, das ist zumindest meine Erfahrung gewesen, wenn ich dann um die Ecke komme mit meinem Existenzgründungsberater und ich sage, ich möchte ein Sachverständigenbüro eröffnen, dass ich dann auch in fragende Augen schaue, weil die gar nicht wissen, was sie mir damit auf den Weg geben sollen. Also ich hatte, so habe ich auch das Feedback bekommen, ich hätte bessere Chancen gehabt, wenn ich wirklich um die Ecke komme und sage, ich möchte ein Café eröffnen oder einen Buchladen oder einen Friseur. Dann hätten sie mir besser helfen können als mit dem Sachverständigenbüro. Deswegen, ich halte ganz viel von Existenzgründungsberatung, bin aber der Meinung, am besten beraten ist man, und das ist jetzt hundertprozentige Eigenwerbung, hier bei Leuten, die es schon mal durchgemacht haben und nicht bei Leuten, die dort sitzen, weil sie einfach den Titel Existenzgründungsberater tragen. Das ist jetzt, wie gesagt, es soll jetzt kein Shitstorm lostreten. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Leute sehr, sehr gut helfen können und auch das tun, was sie können. Nur meine Erfahrung war einfach die, dass ich als Sachverständige dort oftmals Probleme hatte.
Also ich gebe dir da recht, ich finde die Situation, meistens sind es sehr öffentliche Stellen, die Existenzgründungsberatung machen und wenn ich mir überlege, ich will halt gründen und habe gegenüber einen Beamten oder Beamtin sitzen, dann ist das schon irgendwie ein komisches Gefühl, so, ne, wo ich denke, naja, weiß derjenige, aber also ich weiß, dass hier in Stade wir eine richtig, richtig gute Existenzgründungsberatung zum Beispiel haben, ne, das muss man schon sagen. Das hängt aber wie immer im Leben, auch im Sachverständigenwesen, immer von den Personen ab, die das Ganze tun.
Definitiv, aber ich finde es wirklich super hilfreich, sich vielleicht mit Gleichgesinnten da zusammenzusetzen und halt auch zu hören, was haben die vielleicht schon für Probleme gehabt, für Herausforderungen. Deswegen ist ja auch dieser Podcast für alle da draußen, die gerade gründen oder gründen wollen, so wichtig, um einfach mal zu hören, was haben wir vielleicht für Erfahrungen gemacht, was können wir für Tipps geben. Und die sehen halt einfach so aus, dass es zum Beispiel auch von Finanzamt zu Finanzamt unterschiedlich ist. Es hätte jetzt durchaus sein können, dass meine Abschlüsse bei einem anderen Finanzamt nicht anerkannt worden wären. Und dann hätte ich mich auch gewerblich organisieren müssen. Das steht doch direkt im Schreiben so mit drin, dass man mitgeteilt bekommt, hier, das und das haben Sie einzureichen. Alternativ müssen Sie sich bitte gewerblich organisieren. Und dann muss ich halt das Gewerbe nachträglich noch mit anmelden beim Gewerbeamt.
Was übrigens auch noch ganz cool ist, fällt mir gerade ein, da bin ich immer noch Mitglied, das ist der VGSD, der Verein für Gründer und Selbstständige in Deutschland. Die haben so ein richtig cooles Gründerportal mit sehr, sehr wichtigen Premium-Inhalten und so. Also die machen auch einen echt guten Job. Also die haben auch während Corona relativ viel dazu berichtet. Da geht es auch viel um das Thema, also wir hatten ja schon mal das Thema hier Partnerpools, ne? Also Sachverständigenpools und sowas. Da geht es viel auch ums Thema Scheinselbstständigkeit. Ja, da kann man sich dann echt mal einlesen. Richtig, richtig cooler Laden. Bin ich selbst Mitglied und kann ich sehr empfehlen. Können wir in den Shownotes mal verlinken. Grundsätzlich wollte ich noch eins sagen, weil du gerade das Thema Maklerei ansprichst. Das ist ja eine so sehr, sehr beliebte Kombi. Es gibt aber dieses Trennungsgebot. Ja, das heißt, ich muss wirklich zwei getrennte Firmen haben. Wir haben ja auch bei Sprengnetter zum Beispiel so ein Seminar dazu. Das macht der unfassbar tolle Sebastian Driessen, der das Ganze unterrichtet. Und wenn ich da richtig aufgepasst habe, dann kommt das ja aus dem Wettbewerbsrecht, dass ich quasi auch keine gemeinsame Werbung machen darf und auch getrennte Webseiten machen muss und so solche Sachen. Gibt es in der Praxis sehr viele unterschiedliche Erfahrungen. Ja, ich hab das jetzt über viele Jahre immer mal wieder verfolgt. Manche sagen, die haben richtig Stress gehabt. Manche sagen, da hat sich nie einer drum gekümmert. Das ist, glaube ich, auch wieder so ein bisschen lokal unterschiedlich. Und auch hier empfiehlt es sich wieder zu sagen, ich hole mir da mal jemanden ins Boot. Weil ganz im Ernst, wenn die erste Abmahnung kommt, ja, und man hat so eine strafbewährte Unterlassungserklärung und zahlt dann irgendwie 2.500 Euro dafür, da hätte man sich viele Stunden beim Rechtsanwalt und Steuerberater leisten können.
Das ist wohl wahr und es ist ein ganz herber Einschnitt der Motivationslinie, gerade für den Start. Ja, wichtiges Thema. Also ich habe nur mitbekommen, dass man nicht unbedingt getrennte Webseiten haben muss, aber es muss auf der Website schon eine Trennung ersichtlich sein. Kommt aus dem UWG. Ja, also definitiv ein wichtiges Thema. Auch wenn wir ganz ehrlich sagen müssen...
UWG, kurz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb.
Genau. Wichtiges Thema, weil, wenn wir ehrlich sind, das Sachverständigenwesen sich mit der Makelei wunderbar ergänzt. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, und ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade wenn man familienrechtlich da Kunden betreut, die ein Anliegen haben, die vielleicht fürs Finanzamt im Rahmen einer Erbauseinandersetzung ein Gutachten erhalten möchten, dann auch gern auf denjenigen zurückgreifen, wird sagen, Mensch, können Sie es nicht einfach auch gleich verkaufen? Sie haben ja alles da. Sie haben die Unterlagen, Sie haben bestenfalls auch eine Ausbildung dazu. Also ganz liegen lassen sollte man das vielleicht nicht, aber man muss sich natürlich damit auseinandersetzen, wie organisiere ich mich rechtlich sauber und ja, entgehe sozusagen der Gefahr, abgemahnt zu werden. Weil wir können ja als Sachverständige ein ganz, ganz tolles Portfolio aufbauen, was wir darüber hinaus noch anbieten können. Wir können Energieausweise erstellen, wenn wir das ja uns dementsprechend nochmal weiterbilden oder uns so daran trauen. Warum dann nicht auch noch verkaufen und warum sollte nicht auch unser Sachverständigentitel ein Alleinstellungsmerkmal gewissermaßen sein? Weil für den haben wir auch hart gearbeitet. Wie das in der Praxis aussieht, wie gesagt, individuell, aber man sollte es definitiv mal ansprechen.
Ist so, bin ich vollkommen bei dir. Es ist vielleicht noch ein Punkt, auf den man nochmal hinweisen soll, bei der Wahl der Gesellschaftsform oder der Selbstständigkeitsform, Gewerbeform. Es gibt ja sowohl beim Bund als auch bei den Ländern verschiedene Förderprogramme, für die berufliche Weiterbildung auch von Selbstständigen und Freiberuflern. Und hier ist es so, dass man auch schauen muss, es gibt viele Förderprogramme, wo zum Beispiel Freiberufler ausgenommen sind, also was nur für gewerbliche Kunden gilt, ja, oder Darlehensnehmer gilt. Das ist schon mal nochmal ein Punkt, den man immer so ein bisschen nochmal ins Auge fassen sollte. Und grundsätzlich ist vielleicht auch noch anzumerken, dass es auch immer so ein bisschen ein Gedanke ist, wo will ich strategisch hin, ja? In welchem Bereich? Wenn ich zum Beispiel sage, ich will mich im Portfolio, in der Portfolioanalyse, in der Due Diligence, also im großgewerblichen Bereich organisieren, dann kann das schon Sinn ergeben, wenn man zum Beispiel sich über eine GmbH organisiert. So. Und dazu sollte man sich auch einfach immer gut beraten lassen und dann macht das. Der Vorteil der Gemeinen Sachverständigen oder des Gemeinen Sachverständigen ist ja, er beschäftigt sich tagtäglich mit so komplexen Themen wie Immobilienbewertungen. Da fällt einem zumindest das Verständnis dieser Materie doch ein bisschen leichter, stelle ich auch immer wieder fest. Und das soll vielleicht auch ein bisschen Antrieb dafür sein, zu sagen, ich setze mich jetzt vorher einmal richtig hin und mache das einmal richtig und mache das dann mit Überzeugung und dann weiß ich, dass es läuft.
Definitiv und zehre natürlich auch davon. Gut, ansonsten hoffe ich, wir haben euch zu dem Thema abholen können, ein bisschen auch sensibilisieren können, weil es einfach ein so ja, strategisches Thema ist. Also wie organisiere ich meine Firma steuerlich und rechtlich, ist natürlich die Basis eines jeden Sachverständigenbüros. Hätte auch gut in das Thema Geburt eigentlich mit reingepasst. Dennoch, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns auch jederzeit über unsere LinkedIn-Profile erreichen oder auch über unsere Firmenauftritte. Wir würden uns auch über Feedback freuen. Patrick, hast du noch eine tolle Anekdote für uns, die du hier loswerden möchtest?
Naja, ich habe lange darüber nachgedacht, was denn zum Thema Gewerbe passt. Das ist natürlich jetzt schwierig an der Stelle zu erklären. Aber ich habe mal mit einem Steuerberater zusammengesessen und der fragte mich, ob ich für ihn arbeiten könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich gerne machen. Es geht ums Thema Erbschaft und solche Sachen. Und er sagte dann zu mir, ob ich denn auch eine ausreichende Haftungsbegrenzung oder Haftpflichtversicherung hätte. Da habe ich gesagt, ja, irgendwie 500.000 Euro. Ja, warum ich denn dann keine GmbH gegründet hätte? Weil mit einem Stammkapital von 25.000 Euro würde ich ja viel, viel mehr im Zweifelsfall, wer sollte die Versicherung nicht zahlen, ja viel günstiger bei rauskommen. Und dann habe ich gesagt, guter Mann, vielleicht mag das der eine oder die andere so machen, aber mein Ansatz ist ja erstmal, gute Gutachten zu erstellen, und nicht etwas zu machen, wo ich mir vorher darüber Gedanken mache, wie viel Haftung will ich eigentlich eingehen, wenn ich so ein Gutachten erstelle, sondern ich erstelle Gutachten ja nur dann, wenn ich wirklich der Meinung bin, dass sie wirklich gut sind, ja, und wenn ich sie auch vertreten kann und wenn ich auch voller Herzblut dabei bin. Und dann guckte er mich an und sagte, ja, wenn ich so arbeiten würde, dann würde ich da kein Geld verdienen. Und dann wusste ich, hier war ich heute das letzte Mal.
Das muss so eine Krankheit, diese Berufe sein, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wenn ich jetzt was dazu sagen würde, würde ich mich zu weit aus dem Fenster lehnen. Deswegen wünsche ich allen einfach nur eine ganz, 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 ganz...
Machen wir das Fenster einfach zu.
Machen wir es zu? Gut auch gegen Schimmel? Nee, das ist Blödsinn, das wäre genau andersrum. Den habe ich liegen lassen. Ich wünsche euch wir wünschen euch eine ganz, 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 ganz tolle Woche. Wir freuen uns schon auf nächste Woche. Wir hoffen, ihr seid wieder mit dabei. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, meldet euch gerne bei uns. Wir grüßen euch ganz lieb aus Gera und aus Stade und hoffen, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei.
Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Und jetzt noch ImmoMag2Go, das Wichtigste in Kürze.
Euer ImmoMag2Go, kompaktes Immobilienwissen für diese Woche. Starker Rückgang der Nachfrage nach Büroflächen. Gemäß einer kürzlich veröffentlichten Studie des IFO-Instituts und eines namhaften Immobilienberatungsunternehmens dürfte der Bedarf an Büroflächen in den deutschen Metropolen bis 2030 um über ein Zehntel sinken. Das entspräche einem Minderbedarf von rund 11,5 Millionen Quadratmetern Bürofläche in den 7 Metropolen. Grund dafür wäre der Trend zum Homeoffice. Da Büromietverträge in Deutschland eine durchschnittliche Laufzeit von 7 Jahren hätten, wirkt sich der Homeoffice-Effekt erst verzögert aus. Baugenehmigungen in Deutschland sind auch zum Jahresbeginn 2024 deutlich gesunken. Ein wichtiges Indiz für die Situation am Immobilienmarkt ist die Anzahl der Baugenehmigungen. Bereits nach dem deutlichen Rückgang im Jahr 2023 sind sie auch weiter zum Jahresbeginn 2024 gesunken. Die Behörden genehmigten laut Auskunft des Statistischen Bundesamtes 23,5% oder 5.200 Genehmigungen weniger als ein Jahr zuvor. Im Vergleich zum Januar 2022 brach die Zahl sogar um 43,4% ein Ursache dafür sind die hohen Zinsen für Immobilienkredite und Baupreise. Besonders im Wohnungsbau werden deswegen viele Vorhaben verschoben oder abgesagt. Sanierungspflicht für Immobilieneigentümer im EU-Parlament abgesegnet. Die Reform der Europäischen Gebäuderichtlinie hat den nächsten Schritt getan. Das Europaparlament hat aktuell eine Richtlinie zu Sanierungsvorhaben gebilligt, welche zur Einhaltung der EU-Klimaziele, unter anderem der Senkung des Energiebedarfs von Wohngebäuden, beitragen soll. Das Vorhaben geht auf einen Vorschlag der EU-Kommission von vor ca. 2 Jahren zurück und wartet jetzt auf die Zustimmung des Rates. Dann stehen konkrete Formulierungen fest und die Frist zur Umsetzung in nationales Recht läuft. Vielen Dank fürs Zuhören, das war euer ImmoMarkt2Go. Für weitere spannende Insights freuen wir uns schon wieder auf nächste Woche bei einer neuen Folge Sachverstand mit Herz, wertvoll wachsen.